Es war ein spannender Grand Prix in Ungarn auf dem Ungaroring und es gibt viele Talking Points. Wir reden über den McLaren-Krimi. Nur noch 9 Punkte Vorsprung hat Oscar Piastri jetzt nach diesem spektakulären Rennen von Lando Norris. Das werden wir natürlich in allen Details sezieren. Dann Leclerc, Ferrari-Desaster, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Alle Ferrari-Fans wieder mal herzzerreißendes Wochenende. Nicht nur bei Hamilton, sondern auch bei Leclerc. Der hat viel geschimpft am Funk, das werden wir auch ganz genau besprechen. Dann natürlich den Hamilton-Albtraum, vor allem mit der Qualifikation. Der hat dann auch wieder mal ein besseres Rennen verhindert. Verstappen ist geschlagen worden von Lawson. Ja, vielleicht am Ende auch noch mal kurz darüber sprechen. Und Aston Martin natürlich. Sind wieder da? Wo kam das her? Gibt es dafür Gründe? Alonso auf jeden Fall sofort zur Stelle und Lance Stroll nicht weit dahinter, sowohl in der Quali als auch im Rennen, Dave. Da haben wir wieder einiges auf dem Teller.
Eine ganze Menge, deswegen auf geht's.
So. Also, spannend war es, ne? Also auch wenn es nicht die ganz großen, ganz häufigen Duelle auf der Strecke gab, aber viel irgendwie virtuell, viel Strategie, Reifen, Pitstop-Strategien, es war eigentlich alles da, ne? Softe Mediums, Ein-Stop, Zwei-Stop, harte Reifen. Jeder hat auch was ausprobiert, nicht bei einem hat es geklappt.
War eines der unterhaltsameren Schachspiele, sage ich mal. Das gibt's ja öfter, dass Rennen so wirklich strategisch geprägt sind und dann hofft man irgendwie, dass am Ende alles irgendwie zusammenkommt und dass es dann doch zumindest am Ende noch ein paar Überholmanöver gibt. Ja, das war ein bisschen lebendiger diesmal, zumindest meinem Empfinden nach. Da war eigentlich die ganze Zeit schon reichlich Feuer drin. Es gab Überholmanöver, Verstappen zum Beispiel im ersten Renndrittel mal richtig aufgegeigt.
Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Also jetzt nicht absichtlich, aber genau.
Ja, das war schon gut. Es gab ein bisschen Kontroversen, da war auch Verstappen wieder beteiligt. Lewis Hamilton, sein alter Kompagnon, die haben sich da gebettelt. Das wurde untersucht und natürlich kam es dann aber am Ende. Es war dramatisch zu sehen, wie Charles Leclerc zurückfällt und dramatisch mit anzuhören, was er da wieder am Funk zu sagen hat. Es war dann aber auch spannend zu sehen, mit welchen großen Schritten, und da können wir gleich mal zum ersten Thema überleiten, mit welchen großen Schritten Oscar Piastri dann am Ende an Lando Norris rankam. Die Strategie bei den beiden hat sich mehr oder weniger ein bisschen so ergeben. Ja, Piastri ist auf 2 Stops unterwegs gewesen und das war sicher der Plan. Bei Lando Norris, glaube ich, musste man improvisieren im Rennen, oder?
Ja, wir sezieren es mal, wie es abgelaufen ist. Also wir erinnern uns, Lando Norris ist von Position 3 gestartet, hatte eigentlich einen guten Start, wurde dann aber auf der Innenseite von Oscar Piastri gleich mal abgebremst. Man könnte jetzt auch behaupten, der hat sich eher auf ihn konzentriert als auf Charles Leclerc.
Mit Sicherheit.
Ja, ist auch dann später, kommen wir dann gleich auch noch drauf, nochmal Thema geworden. Dann ist er aber von George Russell und von Fernando Alonso kassiert worden. Dann hat er natürlich erstmal ein bisschen Verkehr gehabt.
Er hat halt sehr, sehr vorsichtig und sehr früh gebremst. Ne? Man hat auch gemerkt bei Norris, er will auf keinen Fall einen Crash riskieren, weil dann wäre sein Rückstand in der WM sicher riesig geworden. Ja. Er ist da super auf Nummer sicher gefahren. Vernünftig, aber er hat ihn dann 1-2 Plätze gekostet.
Ja, genau. Und danach hat er aber auch wirklich viel Weitsicht bewiesen, hat seine Reifen super gemanagt, ist an Alonso auch schnell und clean vorbeigekommen, was man ja auch eben öfters mal vorwurft, dass er das nicht so drauf hat. Also in dem Rennen hat er eigentlich alles richtig gemacht, was das angeht. Und wenn wir da mal ein bisschen weiter nach vorne springen, sein Renningenieur hat ihm irgendwann einmal gesagt, der gibt ihm immer so ein paar Tipps oder versucht ihn dann so ein bisschen ruhig zu halten. Hat dann gemeint irgendwie, dass Kurve 2 ein bisschen besser funktionieren könnte, wenn er dieses oder jenes macht. Hat er gemeint, Norris, Kurve 2 macht mir keine Sorgen, sondern die letzten 3 Kurven. Da hat er natürlich darauf angespielt, dass er da dann immer nah genug dran sein muss dann an den Konkurrenten. Dann war es eben während dem Rennen so, am Anfang war das große Battle ja Charles Leclerc versus Oscar Piastri. Leclerc hat sich da, wie wir es ja auch gerade gesagt haben, aus dem Starttumult rausgehalten, weil Piastri sich eher auf Norris konzentriert hatte, erstmal auch erfolgreich den paar Blitze nach hinten geboxt hat sozusagen, ist dann auch weggefahren auf seinen Mediums und mit vollem Tank und dann sah es eben erstmal nach diesem Zweikampf aus. Dann hat aber der Renningenieur Norris gefragt, was hältst du eigentlich von einer Einstop-Strategie? Das war also nicht von vornherein geplant.
Nachdem er ihn aber mehrfach gecoacht hatte, müsste er jetzt mal an Russell endlich vorbeikommen, was nicht geklappt hat. Ne? Und dann ging es los, dann hat man angefangen zu rechnen und dann kam eben die Improvisation.
Klappen. Und man darf ja nicht vergessen, also das muss man jetzt auch nicht unbedingt Norris vorwerfen, denn der Ungaroring ist eine Strecke, das, wir haben es ja schon besprochen in der Vorschau, nennt man auch Monaco ohne die Leitplanken oder ohne die Mauern. fahren sozusagen. Und dementsprechend schwierig ist es da auch zu überholen. Und daraus wuchs dann sozusagen dieser Vorschlag. Dann hat Norris einfach gemeint, ja, probier es doch mal. Give it a go, hat er gemeint. Und dann musst du es natürlich aber auch in bester Michael Schumacher-Manier, ich ziehe jetzt einfach mal diesen Vergleich, oder auch Verstappen, dann eiskalt sein und diese Strategie umsetzen. Das bringt ja nichts. Du musst, wenn du dann in die Box gehst, danach auch sofort liefern. Und das Schlaue, was Norris eigentlich auch schon ein bisschen vorbereitet hatte über das Wochenende, er hat nämlich so ein paar harte Reifen sich schon angefahren, konnte dann auf einen gebrauchten Satz sozusagen, also auf einen leicht eingefahrenen, ich glaube, es war ziemlich genau eine Runde oder zwei, waren die alt, und war sofort auf Geschwindigkeit. Ja? Also er hat dann sofort umsetzen können, was eben die Strategie eigentlich erfordert hatte und hat dann ist er hinter Russell dann, glaube ich, auch wieder rausgekommen, hat ihn dann auch zügig wieder kassiert und ist dann nach den Boxenstopps der Konkurrenz dann auf P2 gewesen, 9 Sekunden hinter Piastri. Der ist dann Runde 45, also Norris ist in Runde 30 reingegangen.
31.
Und dann Piastri eben in Runde 45. Und nachdem der eben auf frische Harz gegangen ist, war der natürlich dann auch hinter Norris, der ja die Zwischenzeit genutzt hatte, um da wirklich sehr, sehr nah ranzukommen, sich ranzuschleichen. So, und dann aber wiederum war natürlich der Vorteil bei Piastri, als der seine Reifen auf Temperatur gebracht hat, ist der natürlich mit 7 Meilenstiefeln dann auf Norris aufgerückt. Und dann wurde es richtig spannend. Ja,
es war genau das umgekehrte Szenario vom letzten Rennen in Spa. Ne? Ja. Da hat er dann Lando Norris im letzten Stint harte Reifen gehabt und mit 7 Meilenstiefeln aufgeholt. Damals hat aber Norris noch 2-3 Fehler gemacht und so kam es eben zu keinem Showdown am Ende. Diesmal war es dann deutlich spannender, ja. Oscar Piastri hat aufgeholt, hat keine Fehler gemacht und war dann eine ganze Weile dran. Ja, Lando Norris hat ihn aber nicht überholen können. Norris hat bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich einen sehr langen und disziplinierten Stint gefahren, hat sich keine Fehler erlaubt, hat die Reifen sehr gut in Schuss gehalten, hatte dann noch genug Saft in den Pneus am Ende, um eben vorne bleiben zu können. Traktion ist ja enorm wichtig auf dem Ungaro-Ring. Vor allem dann die Heckreifen oder die Hinterreifen sind da gefordert. Die waren noch so weit intakt, als dass Oscar Piastri mit frischen und deutlich jüngeren Reifen da am Ende nichts ausrichten konnte. Er hat es einmal versucht, das war eine kleine Schrecksekunde, aber ja, super nah dran an Lando Norris, hat sich verbremst, ist dann mit qualmenden Reifen schon im Norris fast ins Getriebe reingefahren. Hat aber zum Glück alles noch geklappt, ja, die haben sich nicht berührt. Das war der Versuch in der vorletzten Runde und da gab es dann direkt auch einen Funkspruch, ne, von seinem Renningenieur.
Ja, also ich würde jetzt aber tatsächlich so weit gehen, er war zwar nah dran, aber nicht nah genug. Also es war aus meiner Sicht so ein bisschen eine überstürzte Verzweiflungstat.
Hat er selber gesagt, genau, er wollte es einfach mal probieren.
Genau, kann man natürlich dann auch so sehen. Er ist ja da auch immer dann, wie du jetzt auch schon andeutest, dann in Interviews sagt er das dann auch immer sehr locker weg. So, ja, hab's dann einfach mal probiert. Einem Norris hätte man wahrscheinlich schon wieder einen Strick draus drehen wollen, dass er da sozusagen eine Lücke sieht, wo gar keine ist. Das heißt drum, es war im Prinzip aber auch wirklich spannend. Also ich habe mir die letzten paar Runden dann immer die Abstände angeschaut, aus der letzten Kurve raus, es waren immer so ziemlich genau 0,8 Sekunden, die Piastri hinter Norris war, was auch sehr dafür spricht, dass Norris das über die Runde sehr gut gemanagt hat, dass er halt immer relativ noch den Abstand groß gehalten hat, weil die eigentlich einzigen zwei vernünftige Überholmöglichkeiten ist Ende der Zielgeraden und danach auf eben der zweiten DRS-Zone. Und da war eben Piastri eigentlich immer 0,8 hinter Norris und dann am Ende der Zielgeraden so bei 0,4. Und als er dieses Manöver gefahren hat, da war er dann mal eine Zehntelsekunde näher dran. Dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, also wenn es jetzt nicht klappt, will ich es nicht riskieren, dass dann in der letzten Runde es nicht funktioniert. Aber dadurch, dass er sich verbremst hatte, war dann natürlich ab da dann der Kuchen gegessen. Und wenn man mal über Oscar Piastri reden, der hat sich auch relativ früh im Rennen auch festgelegt. Nämlich sein Renningenieur hat ihn dann nämlich gefragt, wie willst du denn deine Strategie haben? Soll die darauf basieren, Charles Leclerc zu schlagen? Und wir erinnern uns, zu dem Zeitpunkt war Leclerc führender. Oder willst du gegen Lando racen? Und dann hat Piastri tatsächlich gesagt, mir ist Charles egal, ich will Lando racen. Also der weiß auch ganz genau, der Leclerc
ja
in dem Rennen war der Gegner, aber im Makro sozusagen ist es natürlich Lando Norris. Und das ist schon so ein Ausblick für die zweite Rennhälfte, zweite Saisonhälfte. Und ich finde es klasse, weil auch wenn es jetzt nicht der rundenlange Battle war, wie zum Beispiel in Kanada, Das war für mich zumindest schon Nervenkitzel. Also mich hat es echt so ein bisschen aus dem Sessel getrieben.
Ja, ja.
Das hat Spaß gemacht.
Wir haben ja auch ein bisschen geschrieben und wir haben schon damit gerechnet, ne, ob es vielleicht dann doch irgendwie kracht. Das wäre sensationell gewesen. Es liegt ja in der Luft zwischen Piastri und Norris, dass da irgendwann doch mal dieser große Vorfall kommt, der dann ihre, naja, ich sag mal freundschaftliche Beziehung dann doch schlagartig beendet.
Auf die Probe stellt zumindest.
Ja, ja, zumindest das. Aber sie schaffen es immer wieder, hart gegeneinander zu fahren, aber dabei fair zu bleiben. Dieser kleine Unfall da in Kanada, den es gab von Norris eben und Piastri, den haben sie gut weggesteckt. Das war auch mehr irgendwie eine kleine Dummheit. Da war ja kein böser Wille irgendwie dabei und Piastri hat nichts verloren in dem Sinne. Ja, also wird es ihm egal gewesen sein. Norris hat das einfach mal dann ja gut weggesteckt und verarbeitet und ist jetzt wieder dabei. Ja, das würde natürlich das Thema sein. Du hast schon gesagt, Oscar Piastri fährt da mit großer Übersicht schon sehr im Sinne der WM. Ihm ist da egal, ob ein Charles Leclerc das Rennen vielleicht gewinnt oder nicht. Das juckt ihm nicht. Er möchte Punkte auf seinen Kontrahenten gut machen. Und darauf wird es ja hinauslaufen. Also sind wir mal ehrlich, ich denke, wir können jetzt sagen, nach 14 von 24 Rennen, es wird ein Duell der McLaren-Piloten werden. Weder die Ferrari-Fahrer noch Max Verstappen kann da jetzt noch ein Wörtchen mitreden um die Fahrer-WM. Da müsste schon sehr, 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 sehr viel passieren. Also können sich die zwei und auch alle Zuschauer langsam mal darauf einstellen, dass der Weltmeister 2025 wahrscheinlich Papaya Orange trägt. Welcher der beiden es wird, da sind sich die Gelehrten gar nicht so einig, weder wir zwei noch die Experten da draußen und auch unsere Community nicht. Und das wäre vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen. Liebe Community, es macht immer großen Spaß, mit euch zu diskutieren. Wir haben sowohl für Norris als auch für Piastri einige, ja, glühende Plädoyers schon gelesen in den Kommentarspalten und feiern das jedes Mal. Wir versuchen auch jedes Mal zu antworten, das schaffen wir früher oder später. Wer noch nicht dabei ist, gerne mal reingucken in die Kommentarspalte hier auf YouTube. Abo dalassen, dann verpasst ihr in Zukunft nichts. Auch unsere Podcast-Hörer sind uns natürlich sehr am Herzen gelegen. Da ist es natürlich mit der Interaktion ein bisschen schwerer, aber auch wir sehen, dass es da einen deutlichen Anstieg gab in letzter Zeit. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber, dass ihr uns auch ja akustisch genießt. Das macht scheinbar auch große Freude. Super, gerne weiter so, Abo dalassen und dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema, oder?
Ja, wir sind bei Charles Leclerc und tatsächlich noch ein Wort zu Piastri sollten wir in der Hinsicht auch noch verlieren, denn der war ja ursprünglich und ist dann auch auf der Zweistoff-Strategie geblieben und das war ja eigentlich die von Pirelli als schnellste Strategie prognostizierte Lösung und das haben sie auch ganz clever gemacht, also unabhängig davon, dass er jetzt sich dafür entschieden hat, gegen Norris zu fahren, haben sie ja angetäuscht, dass er in die Box kommt und dann Charles Leclerc gezwungen reinzufahren und der wollte das
beim
eigentlich gar
Stop
nicht.
Beim zweiten Stop aber, ne?
Beim zweiten Stop, ja. Mhm. Und das ist ja auch schon ein recht guter Zug gewesen und bei Charles Leclerc hat es aber auch so oder so nicht so wirklich geklappt und es gab ja da während des Rennens Schimpftiraden in Richtung seiner Box, das kennen wir ja inzwischen so ein bisschen von beiden Fahrern, die verzweifeln da so ein bisschen vermeintlich an der strategischen Ausrichtung von Ferrari, aber das ist diesmal ein bisschen komplexer gewesen, also was kann man denn überhaupt erstmal sagen? Man kann zumindest mal sagen, also erstmal klasse Leistung von Charles Leclerc, dass er auf die Pole Position gefahren ist. Auch da muss man aber eine kleine Einschränkung machen. Natürlich war das eine grandiose Leistung, aber man kann natürlich auch argumentieren, dass er so ein bisschen ja über den Verhältnissen auch des Ferraris gefahren ist, was nicht hundertprozentig unbedingt an ihm liegen muss, ohne ihm da jetzt auch irgendwas wegnehmen zu wollen. Aber wir erinnern uns, in Q3 hat sich dann die Windrichtung wieder mal geändert, besonders in Kurve 6 im zweiten Sektor. Dann sind die Temperaturen etwas gesunken und es gibt einige, die sagen, diese Bedingungen haben eben Ferrari auch geholfen, auch aufgrund ihrer Frontflügelkonfiguration, die sie im, in der Quali hatten und den Luftstrom, der sich daraus um das Auto ergibt. Dadurch konnten sie eben mehr Abtrieb gewinnen und die Reifen besser managen und Leclerc hat dann vor allem im zweiten Sektor eben die nahezu perfekte Runde hingelegt, die ihn dann auf die Pole brachte. Vor allem da war er eben stark. Gleichzeitig haben dann die McLaren, so sieht es zumindest aus, ein bisschen auf Sicherheit gespielt. Die waren sich da ihrer Sache wahrscheinlich ein bisschen zu sicher, dass sie da einfach das viel, viel schnellere Auto hatten. War dann aber, natürlich haben sie dann auch versucht, eben bei diesen wechselnden Bedingungen auf Sicherheit zu spielen, ne? Weil sie haben gewusst, sie haben eigentlich das stärkste Auto und gleichzeitig eben wollten sie keinen Fehler machen. Trotzdem, das sind natürlich marginale Dinge und es ist jetzt nicht so, dass sie sonntagsfahrermäßig da irgendwie ganz gemütlich eine ruhige Kugel geschoben haben. Aber viel wichtiger eben, neben dem Start, den wir schon besprochen hatten von Leclerc, der super weggekommen ist, ist er auch sonst erstmal gut weggekommen, ne? Also Medium-Reifen haben mit seinem Auto gut funktioniert und dann aber, als er dann in die Box gekommen ist, Zu seinem zweiten Stopp in Runde 40 war das auch, wenn mich jetzt nicht, oder ja genau, in Runde 40 in seinem Fall, hat er dann sich aufgeregt, dass jetzt alles unfahrbar sei, dass diese Dinge, die man besprochen hatte, nicht in seinem Sinne gelaufen sind. Viele haben dann spekuliert, das hat er auch dann selber gesagt, dass es eben an der Frontflügeleinstellung lag, denn die wurde anscheinend nochmal ein bisschen verändert, eben beim Boxenstopp haben sie ein bisschen rumgeschraubt. Das hat sich dann aber, oder er hat es dann wieder eingefangen, nach dem Rennen in den Interviews und hat gesagt, naja, Ferrari hat ihm dann gesagt, das lag am Chassis, es gab Chassis-Probleme und die seien eben während des Rennens aus den Daten nicht so leicht ersichtlich gewesen, deswegen auch erst nach dem Rennen sozusagen dann diese, ja, Diagnose. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ob er da nicht so ein bisschen versucht hat, die Wogen zu glätten, wie viel da wirklich dran ist, denn es ist halt wirklich genau Runde 40, wenn es dann bergab geht.
Das war auch schon vorher. Also er hat auch schon vorher geschimpft, ab Runde 40 wurde es dann richtig übel.
Ja, hat er gemeint dann in dem Interview noch, dass es eben ab Runde 40 so richtig merkbar war. Und natürlich ist es sehr komplex. Ne? Wir wollen jetzt da nicht sagen, dass er da jetzt irgendwie gelogen hat, um Ferrari zu schützen oder so. Das soll das nicht heißen. Aber es ist schon eine bemerkenswerte Situation gewesen. Und er hat halt auch gesagt, das ist ein Problem, das in der Form eigentlich nicht mehr vorkommen sollte. Und zwar nicht im Sinne von, es darf nicht mehr vorkommen, sondern es ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Mhm. Also es kann auch sein, dass der 20 viel Pech reingekommen ist. Aber es ist schon bemerkenswert. Und Dave George Russell hat da noch eine weitere Theorie. Und der hat sich ja sowieso mal wieder in typischer Manier so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, er ist eine Schlange, aber so ein bisschen geht es schon in die Richtung. Er fängt nämlich schon immer an im Rennen, auch bei dem Manöver gegen Leclerc, das zugegebenermaßen recht hart war, wo Leclerc ihn ja fast berührt hätte bei dem Überholmanöver von
Russell. Da gab es zwei Manöver, ja.
Ja, da hat er ja gleich, wie er es ja oft macht, markiert und dann halt gesagt, ja, das war Moving Under Braking, da muss er eigentlich eine Strafe für bekommen. Ja, und auch nach dem Rennen gab es dann noch so eine Theorie, die in eine ähnliche Kerbe geht, zumindest was Strafen angeht.
Ja, nee, also ich denke, darum ging es ihm gar nicht. Aber ganz kurz zu den Manövern nochmal. Ja, er hat ja nach dem ersten Manöver schon gesagt. Und die Situation, wenn ihr es nicht mehr vor euch habt, ja, Charles Leclerc hat sich da mit Händen und Füßen gewehrt. Er wusste, es ist aussichtslos. Leclerc war eh auf 180 und schon maximal genervt von seinem Rennen, wie das gelaufen ist. Und dann kam George Russell halt von hinten, war schneller, wollte überholen. Und dann hat Charles Leclerc in Richtung Kurve 1 dann schon die Tür sehr spät zugemacht beim ersten Versuch. Da war der George Russell schon so direkt am Funk und moving under braking und das muss bestraft werden. Macht aber jeder Pilot, ja, muss man ganz ehrlich so sagen. Die sind dann natürlich sofort zur Stelle. Das macht ein Verstappen genauso, das macht ein Lewis Hamilton genauso. Das ist normal. Und dann eine Runde später hat er es nochmal probiert. Da hat Charles Leclerc dann doppelt die Tür zugemacht. Das ist einmal rübergezogen und dann nochmal. Aber das Manöver hat geklappt, ja, George Russell war vorbei. Gehört haben wir dann nicht mehr viel davon, aber Leclerc wurde tatsächlich bestraft dafür. Also es hat ihn jetzt keine Plätze gekostet, aber er hat, da wollten dann, glaube ich, die Rennkommissare auch mal markieren. Ja, ich glaube, 5 Sekunden waren es am Ende. Mhm. Die Rennkommissare wollten dann auch sagen, so geht's halt nicht, Freunde. Ne? Es gibt Regeln, daran müsst ihr euch halten. Wir hauen jetzt mal auf die Finger, lieber Charles Leclerc. Ich denke, das war aber sein geringstes Problem. Die andere Sache, auf die du jetzt angespielt hast, und das war eine zusätzliche Theorie, die George Russell da reingebracht hat, warum die Leistung vom Ferrari so eingebrochen ist. Und jetzt, wo wir so drüber reden, kann es sogar gut sein, dass beides ja stimmt. Ja? Mhm. Leclerc hat er zweimal gestoppt und er wurde dann zweimal nach dem Stopp jeweils langsamer. Die Theorie von George Russell geht folgendermaßen. Er behauptet, und das kann sehr gut sein, dass sein Team ihm das gesagt hat, weil die das vielleicht bemerkt haben, gewusst haben. Er hat gesagt, beim Stopp, er hat da nicht spezifiziert, bei welchem. Deswegen tippe ich jetzt vielleicht mal auf den ersten. Mhm. Dass man bei Charles Leclerc gemerkt hat, dass sich wieder diese Holzplanke unten am Auto zu sehr abnutzt. Das heißt, der Ferrari war ein bisschen zu niedrig, trotz der neuen Hinterachse und so weiter. Vielleicht sind sie da eine sehr riskante Entscheidung eingegangen beim Setup. Das könnte natürlich im Qualifying geholfen haben, das hilft natürlich pacemäßig, aber gerade mit vollen Tanks im Rennen hat das sicher nicht geholfen und man wollte dieser sich abnutzenden Planke dann dadurch entgegenwirken, man kann ja nicht viel machen im Rennen, dass man, und das hat George Russell dann behauptet, dass man sehr viel Reifendruck für den zweiten Reifensatz hergenommen hat. Also er hat dann harte Reifen bekommen und da war dann mehr Luft sozusagen drinnen. das hebt dann das Auto, ne? Um 1-2 Millimeter. Müsst ihr euch vorstellen, das sind im weitesten Sinne ja immer noch Ballonreifen, auch wenn die mittlerweile einen niedrigeren Querschnitt haben. Aber wenn man da mehr Luft ins Auto oder in die Reifen reintut, ja, dann blähen die sich natürlich ein Stück weit auf. Das Auto sitzt ein bisschen höher über der Fahrbahn und so entgeht man natürlich dieser weiteren Abnutzung der Planke.
Da geht es ja auch nur um Millimeter, ne?
Ja. Da geht es um Millimeter, ganz genau. Aber das kostet doppelt Pace, weil natürlich das Auto dann höher liegt. Dadurch ist der Ansaugeffekt nicht mehr ganz so hoch. Das heißt, man kann Kurven mit niedrigerer Geschwindigkeit durchfahren. Ganz klar, das kostet Zeit. Und wenn der Luftdruck höher ist, ist das nicht optimal. Denn Formel-1-Autos und generell im Rennsport ist es so, man möchte einen so niedrigen Luftdruck haben wie möglich, weil dadurch die Auflagefläche der Reifen größer wird. Deswegen gibt's von Pirelli ja auch jedes Wochenende minimale Luftdrücke, die die Teams verwenden müssen, nicht maximal. Ja. Also das heißt, ihr müsst mindestens so viel Luft reintun, nur dann können wir gewährleisten, dass die Reifen nicht kaputt gehen, dass da nicht irgendwelche Brüche auftreten und so weiter. Es ist ein kompliziertes Spiel, aber... Und jetzt kommen wir mal dazu. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass George Russell da recht hat, dass man beim ersten Stop diese Maßnahme gewählt hat. Denn ab dann hat Leclerc ja wirklich schon bemerkenswerterweise Pace verloren. Und er war dann auch am Funk, hat gesagt, er wollte dieses Problem anders managen. Da hat ihn sozusagen sein Team gewissermaßen bevormundet. Er war natürlich komplett wütend. Es gab irgendein Problem. Wir wissen offiziell immer noch nicht genau, was es war. Die blieben da sehr kryptisch. Kann aber dann sehr gut sein, dass diese Maßnahme die Balance des Autos komplett durcheinander gebracht hat, warum man dann beim zweiten Boxenstopp vielleicht nochmal am Frontflügel rumgedreht hat und versucht hat, die Balance wieder einigermaßen da irgendwie ins Fenster zu kriegen. Das hat es dann vielleicht nochmal schlimmer gemacht und da war der Leclerc dann erst recht sauer. Aber offensichtlich wusste er bis nach dem Rennen nicht, welches Problem denn da wirklich aufgetreten ist. Also Lirum Larum, einmal mehr ein wirklich, wirklich schwieriges und frustrierendes Rennen für die Ferraristi. Das Qualifying war ja überraschend gut, zumindest bei Charles Leclerc. Und über Hamilton können wir ja dann sicher auch gerne nochmal quatschen.
Leclerc hat sich ja um Runde 27 rum dann angefangen zu beschweren und ganz Runde 19 war sein erster Stopp. Also nach dem Rennen hat er gesagt, ab Runde 40 hat er dann gemerkt, dass es wirklich rapide nach unten gegangen ist. Es ist ein bisschen mysteriös.
So wie ich das jetzt dargestellt habe.
Ja, so kann es durchaus sein. Ja, aber wie gesagt, von Ferrari gibt es da jetzt nichts Näheres. Aber dann sprechen wir mal über Hamilton. Der hat noch deutlich schlechteres Wochenende erwischt. Und bei ihm war da nicht das Rennen das Problem. Da hat er sich so ein bisschen nach vorne gearbeitet. Es ist halt schwierig auf dem Kurs mit der Strategie, die er auch gefahren ist, aus meiner Sicht zumindest, dann überhaupt noch nach vorne zu kommen. Es war nicht wirklich aggressiv, finde ich. Denn er ist auf harten Reifen gestartet, was ihn direkt auch gleich mal 2 Plätze gekostet hat. Denn je weicher die Reifenmischung, desto besser kommst du natürlich weg. Grip und die Dinger sind schneller auf Temperatur. Es hat ihn eigentlich dann auch zu einem relativ langen ersten Stint theoretisch gezwungen. Denn wenn man auf hart startet, dann kann man natürlich sehr lang fahren. Siehe Lando Norris, der ist dann halt 40 Runden knapp auf den harten im zweiten Stint und auf leicht angefahrenen auch gefahren. Hamilton ist dann im Endeffekt in Runde 42 dann auch erst, also im Prinzip andersrum als Norris zum Beispiel dann reingefahren. Also das passt schon alles zusammen. Aber dementsprechend, also langer Stint, tendenziell hat man ja auch damit rechnen können, dass er am Start dann auch gleich Plätze verliert. Was man sich jetzt dabei gedacht hat, wahrscheinlich auf Safety Car spekuliert oder auf irgendwelches Chaos.
Ja, Regen zum Beispiel, der war ja angesagt und lag auch durchaus in der Luft, darf man nicht unterschätzen.
Ja, war trotzdem aus meiner Sicht ein bisschen strange. Nichtsdestotrotz, das Problem war natürlich das Qualifying und jetzt kann man sich fragen, ist es wirklich so katastrophal, wie er es auch selber gesehen hat? Naja, vom Ergebnis natürlich schon. Fred Vasseur hat aber dann auch gesagt, zum Beispiel, in Q1 war er ja nur ein paar Tausendstel weg, also es war wirklich gar nichts von Leclerc. Dann in Q2 hat er es nicht wirklich zusammenbekommen, aber auch da war Leclerc auch gar nicht so gut unterwegs.
War aber deutlich besser
als Hamilton auf jeden Fall.
Ja, auch, schon.
Genau. Also da war der Unterschied schon größer und das hat dann ausgereicht. Und klar, Hamilton hat natürlich recht, wenn er sagt, Leclerc hat das Ding dann auf Pole gesetzt. So hat er es zwar nicht wörtlich ausgedrückt, aber er hat dann die Schuld natürlich bei sich selber gesucht, hat dann sehr drastische Worte gewählt, hat gesagt, ja, muss man den Fahrer austauschen, weil dem Team kann man keinen Vorwurf machen. Und Leclerc ist auf die Pole gefahren, das Auto passt also theoretisch auch. Ich fand es ein bisschen drastisch, kennt man so von ihm auch nicht. Selbst bei den schlechten Mercedes-Jahren war es ja dann so, dass er eigentlich dann immer diese Durchhalteparolen ausgegeben hat. Aber da war er natürlich, obwohl Russell ihn schon recht oft geschlagen hat und auch öfters als das Hamilton mit Russell geschafft hat in der Quali, war er eigentlich seltenst so weit hinter Russell wie jetzt in den letzten zwei Rennen hinter Leclerc. Und das frisst natürlich schon in sein Ego rein. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man diese Quali mal wegstreicht oder halt eben, ja, vor allem eben Q2, dann ist er eigentlich gar nicht so weit weg, dass er sich da so selbst kasteien muss. Ne? Es ist natürlich nicht sein Anspruch. Man will natürlich eine Hamilton viel weiter vorne sehen. Er natürlich sowieso als Erster. Aber es ist jetzt auch nicht so ultra katastrophal, wie es eben jetzt aussieht. Ne? Also ich würde da persönlich nochmal die Kirche im Dorf lassen. Wenn er das natürlich jetzt die nächsten 3-4 Rennen auch so macht, dann muss man echt langsam drüber reden, weil die Hälfte der Saison ist jetzt schon vorbei und jetzt muss er es auf die Kette bekommen. Also das ist auch klar. Aber er zeigt ja die Pace dann. Er darf sich halt diese Ausrutscher nicht leisten. Und man muss auch fairerweise sagen, es war ein Chaos-Qualifying mit den Winden. Auch viele, viele starke Nummer-1-Team-Anwärter, also Hülkenberg, Albon, theoretisch ist der auch noch im Prinzip 1-Fahrer, zumindest was man was die WM angeht. Ocon, deutlich hinter Berman auch qualifiziert. Also es war jetzt nicht so, dass man das nicht auch irgendwie halbwegs rational erklären könnte. Nichtsdestotrotz ist hinter seinen Ansprüchen, darf eigentlich nicht sein, aber ich finde es nicht so katastrophal, wie es auf den ersten Blick aussieht.
Dem stimme ich zu und die Ansprüche oder Lewis Hamiltons Ansprüche an sich selbst und an sein Team sind natürlich extrem hoch, das hat auch Fred Vasseur dann hinterher so gesagt, deswegen war Lewis Hamilton auch angefressen und gefrustet, das kann man gut verstehen. Wer deutlich weniger angefressen und gefrustet war, vor allem am Rennsonntag, das war zum Beispiel ein Liam Lawson, das war mit Sicherheit auch ein Gabriel Bortoleto und über die Kandidaten sprechen wir in unserer nächsten Episode. Für die, die schon länger dabei sind, unsere Fahrernoten gibt's dann nämlich, ja, da sprechen wir ausführlich über alle 20 Fahrer und ja, gehen mal ein bisschen durch, wie ihr Wochenende so verlaufen ist, wie es zum Ergebnis dann kam, das Ergebnis, wie es dann am Ende eben steht und bewerten die Kollegen dann entsprechend. Wen wir da auch bewerten, und die waren sicher bester Laune, das waren die beiden Fahrer von Aston Martin, namentlich Fernando Alonso und Lance Stroll. Und wenn ihr euch da anschaut, ja, Fernando Alonso musste sogar das erste freie Training auslassen, weil er noch verletzt war, er hatte dann mit Rückenproblemen zu kämpfen, stieg dann erst, naja, mehr oder weniger, überraschend zumindest für mich, am gleichen Tag noch, jetzt beim zweiten freien Training schon ins Auto, also am Nachmittag, Freitagnachmittag. Und ab dann lief's überaus rund für die Grünen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und man darf nicht festhalten, er ist jetzt tatsächlich seit dem 29. Juli 44 Jahre alt. Also da nochmal ein Jahr draufgepackt sozusagen. Ja, was kann man denn sagen? Also es war natürlich ein tolles Wochenende nach dem desaströsen Wochenende in Belgien. Vor einer Woche haben sich beide für Startreihe 3 qualifiziert. Alonso vor Stroll, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, Stroll aber sehr nah dran. Und was auch spannend ist, in Belgien zum Beispiel hat man einen alten Unterboden eingesetzt. Warum? Das war die Spezifikation zu Imola. In Silverstone hatte man ja Upgrade vor oder eingeführt. Dann ist man in Spa zur Imola-Spezifikation zurück, denn die erlaubt mehr Bodenfreiheit und wir erinnern uns, Spa ist ein Kurs, der geht ganz schön auf den Unterboden und reibt da sozusagen.
Vor allem Eau Rouge, ne?
Genau. Und dann setzt man oft auf. Deswegen sind sie zur Imola-Spezifikation zurückgekehrt, die da so ein bisschen mehr Bodenfreiheit erlaubt. Die haben sie aber jetzt auch eingesetzt. Also daran kann es nicht liegen. Sie sind sich selber auch nicht ganz sicher. Die nehmen zu jedem Kurs auch aktuell beide Spezifikationen mit und schauen dann eben so ein bisschen, welche ist denn die stärkere und klatschen die dann halt ans Auto sozusagen. Es sind aber auch Front- und Heckflügel-Updates in Spa eingeführt worden. So, und da wird es nämlich spannend. Die sollten nämlich vor allem auf Strecken mit hohem Anpressdruck einen deutlichen Vorteil bringen. Mhm. Das ist aber nicht die Streckencharakteristik von Spa. Das ist ja eine Hochgeschwindigkeitsstrecke mit nur ganz wenigen Kurven, die halt wirklich eher langsam sind im Vergleich zu oder mittelschnell bis langsam. Und davon hast du natürlich jetzt in Ungarn ganz viele. Und da konnte anscheinend dieses Update so richtig scheinen. Und Alonso hat dann auch selber gesagt, wörtlich, ich würde sagen, es liegt an den Streckenbedingungen, um ehrlich zu sein. Also die Streckencharakteristik hat er damit gemeint. Wir haben das Auto seit Spa vor 7 Tagen nicht wesentlich verändert. Es gibt keine neuen Teile für irgendjemanden in diesem Rennen. Nur das Layout, die Eigenschaften und der Strecke passen offenbar gut zu unserem Auto. Tja, jetzt fragt man sich natürlich, welche Strecken kommen da noch so, die der Streckencharakteristik genau von Ungarn eher entsprechen.
Ja, also das macht schon Sinn. Also Sandford braucht viel Abtrieb. Natürlich Singapur zum Beispiel. Eigentlich die meisten Strecken. Die einzige Strecke, die noch kommt, wo es wenig Abtrieb braucht, ist natürlich Monza. Da werden sie schon irgendwas im Schrank haben, was passendes dafür.
Vegas ist auch eher...
Entsprechend denke ich mal, ja, stimmt, Las Vegas auch noch, ja. Ich denke aber, dann haben sie Spa ganz gut genutzt als Testlauf für einen, High Downforce Upgrade mehr oder weniger. Ist ja nicht verkehrt und tatsächlich haben die britischen Sky-Kollegen, wo ich das ja meistens gucke, auch ja bestätigt, dass der Aston Martin sehr, sehr viel Abtrieb hat. Er ist dabei nicht sehr effizient. Das kostet dann halt eben Silverstone Spa eine ganze Menge, aber auf so Strecken, wo es einfach nur maximalen Abtrieb braucht, da passt es dann auf einmal. Das haben sie jetzt sehr eindrucksvoll bewiesen in Ungarn. 16 Punkte, glaube ich, geholt insgesamt und haben jetzt 2 Plätze in der Konstrukteurswertung gewonnen. Sind jetzt auf Rang 6. Relativ knapp, muss man sagen, hinter Williams nur noch. Also da geht's richtig rund. Haben sich jetzt um einen Punkt an Sauber vorbeigeschoben. Ha. Tja, das wird noch was.
Die werden wir übrigens dann auch noch ausführlich natürlich in den Fahrernoten bewerten. Bei Sauber ist es ja auch so, die haben jetzt ja in der Europasaison das ein oder andere Upgrade zum Thema auch High Downforce gebracht. Mhm. Streckenspezifisch tatsächlich in Monaco, da haben sie aber dann auch in Notizen für die Renndirektoren, die muss man ja dann immer abgeben sozusagen, reingeschrieben, dass das auch eben für potenziell weitere High Downforce Strecken natürlich dann eingesetzt werden kann. Und da sind wir jetzt natürlich, wir haben es ja vorhin angedeutet, dass Monaco ohne Leitplanken jetzt perfekt aufgehoben. Also sicherlich auch eine Erklärung für das tolle Ergebnis von Gabriel Bortoleto. Hülkenberg übrigens auch super gefahren, aber der hat sich natürlich mit seinem Fehlstart versaut und mit seiner Quali. Ja. Also auch da ist alles nicht so einfach und das ist ja das Schöne an unseren Fahrernoten. Wir bewerten natürlich dann, indem wir ja so viel wie möglich einbeziehen, dann nicht einfach nur sagen, hey, der ist auf der Position gelandet, ist also Dritter, also kriegt er automatisch eine Bestwertung. Nee, das machen wir natürlich ein bisschen komplexer. So, zum Abschluss noch einen ganz kurzen Blick auf Ferrari und Red Bull. Wir werden uns unter anderem diesen Teams dann auch in den nächsten Wochen in der Sommerpause mal ein bisschen zuwenden und dann mal schauen, die komplette Situation sozusagen, wie es so weitergeht. Da ist jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt, Dave. Vasseur ist ja jetzt auf mehrere Jahre verlängert worden. Da ist die Diskussion erstmal vom Tisch, ob der irgendwie ersetzt werden soll durch, Christian Horner hätte ich mir jetzt echt nicht vorstellen können, aber er hat ja so minimal gewackelt vor ein paar Rennen, gerüchteweise. Und Verstappen ist ja jetzt auch bestätigt worden, safe für 26 bei Red Bull zu bleiben. Und da habe ich auch das Gefühl, dass Dr. Helmut Marko jetzt ein bisschen glücklicher ist. Der hat nämlich dann auch unter anderem bei Sky Deutschland im Interview vor dem Rennen so ein bisschen geglinst und gemeint, er weiß nicht so genau, ne? Hat er so angedeutet, vielleicht ist er nächstes Jahr auch noch da. Das sah bisher auch nicht so sicher aus, ne?
Aber beide Entscheidungen sind jetzt wenig überraschend. Beides haben wir mehr oder weniger genau so auch prognostiziert, ja, dass Verstappen bleiben wird. Schien uns auch die wahrscheinlichste Variante und Fred Vasseur feuern wäre angesichts seiner bisherigen Leistungen und Erfolge dabei Ferrari auch wirklich too much gewesen. Auf wie viele Jahre der Fred verlängert hat, wissen wir natürlich nicht, aber ich glaube, sollte das neue Auto im nächsten Jahr dann nicht halbwegs bei der Musik sein, dann wird sein Stuhl, glaube ich, einiges deutlicher wackeln. Also ich glaube, er hat noch so lange Zeit, sich zu beweisen. Er wird gesagt haben, so Leute, wir arbeiten schon mit Volldampf hier auch 2026, das wird super und Kontinuität und bla bla bla, ist alles gut und richtig, aber ich glaube, das wird dann der Test werden. Wenn der 2026er Ferrari vom Start weg nicht dabei ist, dann werden die Diskussionen lauter, fürchte ich.
So sieht's aus. Dann freut euch auf die Fahrernoten. Die kommen als nächstes. Da sprechen wir auch noch so ein bisschen Verstappen. Der hat sich ja nicht an Lawson vorbeizwängen können am Ende. Das haben wir jetzt leider nicht mehr reingebracht, aber da werden wir natürlich ausführlich drüber reden. Woran das denn lag? Unabhängig davon, dass Lawson super Grand Prix gefahren ist. Und in dem Sinne, lasst gerne ein Abo da. Like, Hype-Button nicht vergessen. Das kommt dann, wenn ihr auf Mobile auf das Like drückt, vorgeschlagen. Hilft uns ungemein. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video.
Schluck aus der Kaffeepulle und damit ein herzhaftes Mehr Formel 1 ist mir gut. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.